Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
Johannes Ries, Arbus Capital, Gründer und Fondsmanager.
Herr Ries, Inflation, Energiepreise, Lieferprobleme. Also die Liste der momentanen Problembären ist lang und wird gefühlt immer länger. Das haben Sie natürlich auch gespürt im ersten Halbjahr, nehme ich mal an.
Ja, natürlich haben wir das gespürt. Alle Marktteilnehmer und wir sogar vielleicht ein bisschen mehr als der eine oder andere, weil wir natürlich im Wachstum, in die Zukunft investieren. Und der Markt, ich sage das immer so ein bisschen salopp, der hat in solchen Phasen in der Regel das Abblendlicht an und hat das Fernlicht ausgeschaltet. Mit anderen Worten, zukünftige Potenziale, die werden leider nicht mehr so bezahlt, wie es noch vielleicht Monate vorher war und in Zukunft auch hoffentlich wieder sein wird. Man hat ja gerade gesehen, bei Technologiewerten, da gab es doch ein deutliches Re-Rating nach unten, ne? Weil natürlich auch begründet mit den Zinsen, aber auch teilweise, weil einfach die Zukunft, die man vorher noch euphorisch eingepreist hat, doch deutlich konservativer gesehen wird. Und sind wir nicht in den US-Tech-Werten investiert, wo das besonders extrem war, aber das schlägt ja immer da auf die ganze Branche durch, auch auf den Gesundheitsbereich, da gab es auch ähnliche Effekte, gerade im Biotech- oder im Medtech-Bereich. Das haben wir schon zu spüren bekommen. Natürlich arbeitet man am Portfolio, tut im Prinzip das Portfolio etwas krisenfester machen, vielleicht nicht so gut finanzierte Unternehmen herausnehmen, etwas zyklischere reduzieren, dafür vielleicht etwas stabilere Geschäftsmodelle reinnehmen. Aber man bleibt sich natürlich in seinem Ansatz. Wir investieren ja in die Unternehmen, die von der Veränderung unserer Welt profitieren, in die, wie wir es nennen, die Gewinner des Wandels. Dem bleiben wir natürlich treu und den sehen wir auch weiter längerfristig sehr, sehr positiv.
Sie sagten Abblendlicht. Ich bin ja froh, dass Sie nicht gesagt haben, Nebel, Scheinwerfer oder gar Standlicht. Also da gäbe es ja nach unten hin noch weitere Abstufungen. Aber wie sieht's denn momentan aus? Was ist denn Ihr Gefühl, Ihr professionelles Gefühl? Haben wir den Boden schon erreicht oder ist das noch ein bisschen schwammig da unten?
Das ist schwer zu sagen. Natürlich sind wir, weil wir Bottom-up-Leute sind. Wir investieren ja nach den Einzelunternehmensgeschichten, nach den Einzelunternehmens-Investment-Stories. Wir sind Fundamentalanalysten, die bottom-up investieren. Aber natürlich schauen wir uns auch den Gesamtmarkt an. Und der hängt ja auch nicht unwesentlich von dem ab, was von der Unternehmensseite kommt. Wir glauben, es ist schon vieles drin, aber wir sehen trotzdem noch natürlich ein verbleibendes Risiko. Das Thema Inflation wird uns eine ganze Zeit lang begleiten, wird deswegen auch das Zinsthema weiter Begleiter von uns sein lassen. Wir werden weiter steigende Zinsen sehen. Und was noch aussteht zum größten Teil, es wird sicher Revisionen bei den Gewinnschätzungen geben. Erstaunlicherweise, und das ist die positive Überraschung, wir sind ja jetzt immer schon Mitte Juli und es gab im Vorfeld der Q2-Berichterstattung relativ wenige Gewinnwarnungen. Da hätten wir eigentlich schon mehr erwartet, also die Unternehmen und ihr Geschäft haben bisher dieses veränderte negative makroökonomische Umfeld noch relativ gut weggesteckt. Aber es wird sicher in der Breite nicht so bleiben. Wir werden sicher für das zweite Halbjahr stärkeren Gegenwind sehen. Manche Dinge, die noch vielleicht durch eine Absicherung von Energiepreisen ein bisschen abgehatcht waren, dürften dann durchschlagen. Und es wird sicher auch schon beim Ausblick von den Unternehmen werden vorsichtigere Töne angeschlagen werden. Und dann werden auch die Analysten, die die Schätzungen machen, unsere Sell-Side-Kollegen hingehen und doch ihre Schätzungen da unten revidieren. Und dieses I in dem PI, das wird nochmal leiden und das kann auch die Kurse insgesamt nochmal belasten. Aus dem Grunde sind wir im Moment noch eher auf der vorsichtigen Seite, aber wir glauben, wir haben schon viel eingepreist und man muss auch irgendwann gucken, wann man wieder als Investor konstruktiver wird und das Geld, was man beiseite gelegt hat, wir haben natürlich auch unsere Cashquote hochgefahren, dann wieder zu billigeren Kursen, als es noch vom halben Jahr war, zu reinvestieren.
Wo liegen Sie denn ungefähr bei der Cashquote momentan?
Wir liegen in beiden Fonds bei guten 20%. Also wir haben sogar noch mal einen Schnaps die letzten Tage draufgesetzt mit Blick auf diese anstehende Berichterstattung. Aber fahren schon relativ lange, eigentlich schon fast ein Dreivierteljahr, diese hohe Cashquote. Das ging eigentlich schon vor dem Ukraine-Krieg los, weil sich das Thema Inflation, Lieferprobleme und ansteigende Zinsen ja schon ab Sommer letzten Jahres manifestiert hat.
Aber Cashquote 20%, das ist jetzt nicht absonderlich hoch. Also ich höre da teilweise von 80% und mehr.
Ja gut, rein rechtlich dürfen wir nicht mehr als 49,9% halten, aus steuerlichen Gründen, der 49, um genau zu sein. Ja, für uns ist es schon relativ viel. Also wir sind ja ein Aktienfonds, wir sagen, wir investieren auch entsprechend in dem Bereich und unsere Kunden halten uns nicht dafür, dass wir Cash nur haben. Die erwarten natürlich, dass wir auch in dem Bereich tätig sind. Und für uns ist eigentlich 20-25% historisch gesehen eine sehr, sehr hohe Quote.
Sie hatten jetzt, als wir über das Thema Gewinnsituation bei den Unternehmen gesprochen haben, haben Sie gesagt, ja, ist erstaunlich, dass es relativ wenig Gewinnwarnungen gab jetzt im Vorfeld. Jetzt kommen die Zahlen so langsam und Sie rechnen damit, dass die Stimmung sich jetzt nicht unbedingt auffällen wird, dass die Manager aus den Unternehmen doch sehr vorsichtig sind. Jetzt haben wir seit 2,5 Jahren die Corona-Krise. Das heißt, wir lernen auch so ein bisschen damit umzugehen mit vorsichtigen Schätzungen. Gut, jetzt sind die Gründe vielleicht anders. Aber jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern, warum denn eigentlich sollen die so vorsichtig sein? Warum sollen die Gewinnschätzungen zurückgehen? Wir bräuchten im Prinzip nur eine Lösung in einem dieser Fälle, ob das jetzt Inflation, na, das wird ein bisschen schwierig, aber Krieg, da könnte es doch irgendwo eine Lösung geben oder Energieversorgung oder ganz einfach mit den Lieferketten. Hallo, das müsste man doch jetzt nach 2 Jahren mal langsam in den Griff kriegen.
Herr Groß, alles richtig. Also es wird sicher dauern. Es gibt oft überraschende Wendungen. Das mit den Lieferketten wird länger dauern, weil wir wissen ja, die Logistik ist da schwerfällig und das kann durchaus ein halbes Jahr dauern, dreiviertel Jahr, bis sich da alles wieder eingependelt hat. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn irgendwo was sich auffällt, dann wird auch die Stimmung an der Börse besser. Das ist der eine Punkt. Im Moment ist aber das Umfeld noch so, dass ich als Manager von einem Unternehmen eigentlich nicht gewinnen kann, wenn ich mich zu optimistisch darstelle. Ich tue im Zweifelsfall eher besser dran, ein bisschen auf die vorsichtigere Seite zu gehen, um dann nachher nicht doch irgendwie abgestraft zu werden, wenn es doch schlechter kommt. Das ist reines Vorsichtsprinzip, was wir sogar teilweise mögen, weil damit ist die Erwartungshaltung auch irgendwo so tief, dass, ja, wenn noch was Negatives kommt, keine große Auswirkung mehr hat. Wenn es dann doch besser kommt, wir eine erhebliche Kurspotenziale nach oben sehen können. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir glauben, es kommt irgendwann in den nächsten Monaten der Punkt, wo man diese 20% oder wer 80 hat, auch wieder in den Aktienmarkt reinbringen muss. Wir glauben immer noch, die Aktie ist das beste Anlagemedium, insbesondere längerfristig. Und wir investieren ja langfristig. Wir schauen ja nicht, wo stehen die Kurse eigentlich im nächsten 2-3 Monaten, sondern wo können sie in einigen Jahren stehen. Und da sehen wir doch sehr viele interessante Geschäftsmodelle, sehr viele interessante Unternehmen in spannenden Märkten, die, wie gesagt, auch teilweise sogar von der Krise profitieren können.
Es gibt also immer Unternehmen, die sich schneller einstellen können auf sich verändernde Situationen als andere oder die sogar profitieren. Und Sie sagten jetzt zweimal schon, dass das jetzt offensichtlich auch so ist. Was sind das für Unternehmen? Was sind das für Branchen?
Generell muss man vielleicht vorab schon einmal sagen, aus der Erfahrung der Finanzkrise haben sich viele Unternehmen finanziell viel besser aufgestellt, als das vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall war. Mit anderen Worten, die Bilanzen sind besser. Das hilft uns schon mal generell. Dann natürlich die Unternehmen, die davon profitieren. Es ist teilweise einmal, es gibt flexible und weniger flexible Unternehmen. Das ist aber mehr individuell. Aber es gibt gewisse Branchen, die von großen Trends profitieren. Und die großen Trends, leider wiederhole ich mich da, aber ich glaube, das ist wirklich einer der größten Trends, den wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist das Thema Digitalisierung. Man sieht ja, was in die Cloud geht, wo überall künstliche Intelligenz eingesetzt wird, Internet der Dinge. Man sieht es in allen Lebensbereichen und das wird sich weiter fortsetzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, warum ich glaube, dass da eher die Krisen sogar ein Beschleuniger sind, oder zwei Beispiele. Zum einen, mit dem Einsatz dieser Technologien können Sie Energie effizienter verwenden. Sie können über künstliche Intelligenz zum Beispiel Heizungen hoch oder runterfahren, ohne dass da irgendeiner Mensch von der menschlichen Seite eingreifen muss. Sie können mit Internet der Dinge, mit künstliche Intelligenz, Fertigung, automatisierte Fertigung in Europa laufen lassen und damit teilweise zurückverlagern aus China, um diesem Lieferengpassproblem in Zukunft aus dem Weg gehen zu können. Und, mit anderen Worten, das Thema Digitalisierung wird ein Punkt sein, auch unter ESG-Gesichtspunkten, ein Thema, was hier jetzt so ein klein bisschen in den Hintergrund gekommen ist, aber nach Untersuchung der Bitkom, das ist ja der Verband der Technologieindustrie in Deutschland, bietet auch Digitalisierung mit die beste Möglichkeit, um gerade beim CO2-Reduktion voranzukommen. Ne? Das ist, wenn man alles intelligenter macht und alles messen kann und aufeinander abstimmt, zum Beispiel die ganzen Infrastruktursysteme einer Stadt insbesondere auch die ganzen Mobilitätssysteme, da lässt sich erhebliches CO2 einsparen. Also wie gesagt, all diese großen Themen, die gelten weiter. Es ist ja so, wenn man bequem im Liegestuhl sitzt und es läuft alles prima, dann bewegt man sich nicht schnell. Aber wir Menschen, das kennen wir ja an uns selbst, wenn Probleme aufkommen, dann wird man doch sehr aktiv und dann gehen die Dinge plötzlich viel, viel schneller und werden angepackt, die man sonst hat liegen lassen. Und genau das, glauben wir, werden wir auch sehen infolge dieser Krisen. Wir werden die Energiewende viel schneller schaffen, wir werden viel schneller Fertigungen automatisieren und andere Technologien auch im Gesundheitssystem einführen, weil wir gewisse Nahtoderfahrungen jetzt, ich sag's mal so salopp, gemacht haben. Aus dem Grunde dann Dinge, die vorher zwar funktioniert haben, aber jetzt halt Probleme bereit haben, in Frage zu stellen. Ne? Wie der Gastransport aus Russland, von dem müssen wir weg. Da wird jetzt an allen Enden und Ecken extrem Gas gegeben werden. Und viele Unternehmen werden davon profitieren und die versuchen wir zu finden.
Was sind denn das für Unternehmen? Also Sie hatten jetzt viele Beispiele genannt. Also Digitalisierung ist ja ein Riesenfeld. Sie kam dann zur künstlichen Intelligenz, zur KI. Und das fand ich das ganz spannend, in Verbindung mit dem Thema Gesundheitsbranche. Wie funktioniert das?
Also diese ganzen Thema Digitalisierung, das wird ja immer so mit Industrie 4.0 nur für die Fertigung gesehen. Es wird alle Lebensbereiche betreffen. Alles wird intelligent werden und in der Gesundheit ist das auch der Fall. Wir sehen extrem viele Unternehmen, die jetzt neu sich entwickeln, bald an den Markt kommen werden, die genau das zusammenführen. Zum Beispiel im Diagnostikbereich. Radiologie und künstliche Intelligenz ist ja ein berühmtes Beispiel. Eine Software, die kann Hunderttausende von Bildern auswerten. Selbst ein Radiologe, der 40 Jahre tätig ist, hat in seinem Leben vielleicht 30.000 Aufnahmen gesehen, die er auswerten kann aufgrund seiner Erfahrungen. Diese Dinge halten überall jetzt im Gesundheitsgewesen Einzug und können auch dort nach Untersuchung Milliarden einsparen, bessere Behandlungserfolge bringen, schnellere Behandlungserfolge. Man kann Krankenhausaufenthalte vermeiden, indem sie quasi von außen remote, wie man so neudeutsch sagt, kontrolliert werden. Ihr Arzt sieht, wenn bei Ihnen irgendwas mit dem Herz nicht stimmt und. Also viele Dinge können vorab schon, wie man das bei Maschinen auch teilweise macht, dass man vorab schon sieht, wenn die gewartet werden müssen. So wird man auch durch zum Beispiel Internet der Dinge, können die Ärzte oder eine künstliche Intelligenz feststellen, oh, da läuft irgendwas schief, da könnte irgendwas passieren mit dem Herz oder es droht ein Schlaganfall und. Also da gibt es ganz viele Entwicklungen und da wir bei uns einen Schwerpunkt haben in den Bereichen Technologie und Gesundheit, wächst da sehr viel zusammen und können wir von unserem Know-how in beiden Seiten auch da sehr stark profitieren.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie lehnen sich jetzt nicht entspannt zurück und sagen, das wird alles irgendwann besser werden, sondern Sie sind da wirklich aktiv unterwegs und beackern den Markt und suchen die Unternehmen, die zu Ihnen passen, nach den entsprechenden Kriterien. Das heißt, Sie sind durchaus guter Hoffnung, dass auch diese Krise vorbeigeht und ja, setzen noch eins drauf und sagen, die Krise an sich, die bietet Chancen, die ist ein Innovationsbeschleuniger und das wird auch Ihnen und Ihrem Haus helfen.
Da bin ich zutiefst überzeugt. Ich bin ja auch schon jetzt 35 Jahre im Geschäft. Ich habe auch schon ähnliche Krisen mitgemacht. Und immer wenn man in der Krise ist, glaubt man, das ist ganz schlimm und da kommt kein Weg mehr raus. Und die Kurse werden sich nie mehr erholen. Es ging schon 87 los, als ich angefangen habe. Wer älter ist, kann sich an den Börsencrash von damals noch erinnern. Und es gab doch immer wieder einen Weg raus, weil, wie Sie sagen, die eine oder andere Ursache dann sich doch zurückgebildet hat. Und weil natürlich auch der Innovationsgeist die Unternehmen und die Wirtschaft vorangetrieben haben. Und da bin ich überzeugt, dass das wieder der Fall sein wird, dass sogar mit Blick auf diese Riesentrends, die wir haben, also Digitalisierung und auch das ganze Thema Dekarbonisierung, ESG, dass sich extrem viele spannende Investitionsmöglichkeiten eröffnen, die wir teilweise schon in unserem Portfolio haben, die wir auch teilweise noch neu aufnehmen werden, gerade im Bereich alternative Energien. Deswegen unser Ansatz, unsere beiden Fonds, sehr optimistisch für die Zukunft aufgestellt sehe. Man kann natürlich nichts garantieren, das wissen wir alle, auch die Vergangenheit ist keine Aussage über die Zukunft, aber rein vom Umfeld, von dem, was wir auch sehen, wie die Unternehmen sich bewegen, was da alles an neuen Projekten angepackt wird, glauben wir, auch aus dieser Krise gibt es einen Weg heraus und wer in die Zukunft investiert, gerade in den Wandel, wie wir das machen, der wird davon profitieren. Mhm. Und wie gesagt, wer bei uns investiert ist, der muss immer sehen, dass wir ein langfristiges Konzept haben. Unser Fonds hat langfristig sehr stark funktioniert mit stärkeren Rückschlägen. Wir sind sehr überzeugt vor dem Hintergrund, dass das auch im nächsten Jahrzehnt sehr viele Möglichkeiten und Chancen für uns gibt.
Aber das heißt, Sie gucken jetzt nicht auf Deutschland, Sie fokussieren sich nicht auf Europa, sondern im Grunde genommen sind diese Unternehmen, die Sie beschrieben haben, sind weltweit aktiv und
unterwegs. Die sind weltweit aktiv, aber wir investieren nur in Europa. Das hängt mit unserem fundamentalen Ansatz auch zusammen. Wir wollen Informationen aus erster Hand. Wir beziehen kein Research nur von dem Broker, wie man sagt, Sekundärresearch. Wir wollen die Unternehmen selber treffen. Wir wollen die handelnden Personen kennen, weil letztendlich, trotz aller Digitalisierung und aller Technologie, letztendlich doch die handelnden Personen oft sehr entscheidend für den Erfolg und den Misserfolg sind. Und das ist eigentlich aus unserer Sicht mit so einem relativ kleinen Haus wie nur in Europa möglich. In USA und Asien sind sie doch das fünfte Rad am Wagen. Und aus dem Grunde konzentrieren wir uns auf Europa, aber haben in der Vergangenheit und sind auch sehr überzeugt in der Zukunft, dass wir da bei weitem mehr Unternehmen finden, als überhaupt in unsere beiden Fonds hineinpassen.
Der Mauersegler, der Apus, Johannes Ries, Vorstand und Gründer der Apus Kapital GmbH.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Der Mauersegler ist ja ein Vogel, der sehr lang fliegt und sehr erfolgreich ist in der Luft. Und wir glauben, das wird auch in Zukunft sein.
Dankeschön für das Interview, Herr Ries.
Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.